Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Spannende Künstler, interessante Werke und auch ein paar Skandale, das bieten wir Ihnen in der heutigen Fazitausgabe dazu herzlich willkommen. Sei es, wenn es um die evangelische Kirche geht oder die Kulturfördermilliarde des Bundes während der Pandemie. Josephine Baker, der die neue Nationalgalerie nun einer Ausstellung widmet, war spannend wie skandalumwoben, aber noch viel mehr. Wir erinnern an Karl André, einen Künstler der Minimal Art, der mit der Kunst doch meistens ganz am Boden blieb und nehmen Abschied von einer Musiklegende, Melanie, die Sängerin, die 1969 beim Woodstock Festival auftrat. Sie ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Ja, sie trat dort auf in Woodstock als völlig Unbekannte, ohne musikalische Begleitung, stellte sich bei strömendem Regen auf die Bühne und sang. Inspiriert hat sie dieser Auftritt zu einem ihrer größten Hits, nämlich Lay Down Candles in the Rain. In Deutschland hatte sie dann einen ganz großen Erfolg mit dieser Coverversion der Stones, Ruby Tuesday.
She would never say where she came from. Yesterday don't matter. It's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and then she goes. Ruby
Tuesday, großer Erfolg von Melanie, der Folksängerin, die jetzt mit 76 Jahren gestorben ist. Die Recherchen unseres Programmes Deutschlandfunk Kultur zum Kulturförderprogramm Neustart Kultur haben Neues zutage gefördert. Zur Erinnerung, dieses staatliche Förderprogramm sollte während der Corona-Pandemie den Kultursektor über Wasser halten. Insgesamt floss da weit über 1 Milliarde Euro rein, die sogenannte Kulturmilliarde. Allerdings, das haben die Recherchen schon vor einiger Zeit ergeben, nicht immer landete das Geld da, wo es dringend nötig gewesen wäre. Und die zuständigen Behörden, die scheinen gar nicht so den richtigen Durchblick gehabt zu haben. Markus Wolf über die wichtigsten Ergebnisse der jüngsten Auswertung.
In vielerlei Hinsicht war Neustart Kultur ein Förderprogramm der Extreme. Denn neben der hohen Anzahl an geförderten Kinos, Theatern, Konzertveranstaltern und einzelnen Kulturschaffenden war Neustart Kultur auch vom Gesamtvolumen her
das größte Konjunkturprogramm für die Kultur in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.
Das sagte die damalige Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Monika Grütters, 2020 gegenüber dem NDR. 4 Jahre später sind aus der einen Kulturmilliarde 1,6 Kulturmilliarden geworden. Denn das ist die Summe der tatsächlich bewilligten Förderungen, die am Ende an die Kulturwirtschaft verteilt wurden. Das Förderprogramm war zwar eine bundesweite Anstrengung, die Kultur in der Pandemiezeit über Wasser zu halten, über die genaue Verteilung der Gelder hat die Behörde allerdings keine Auskunft. Denn die 1,6 Kulturmilliarden wurden über mehr als 40 Verbände, Stiftungen und andere Organisationen verteilt. Ein undurchsichtiges Gewirr an Förderungen, kritisiert Gesine Lötsch, Haushaltspolitikerin der Linken und zuständig für den Etat des Bundeskanzlers, unter dem das Kulturprogramm angesiedelt ist.
Wir haben ja in mehreren Ministerien, nicht nur beim BKM, als zum Beispiel auch im Forschungs- und Bildungsministerium, die Situation, dass erhebliche Gelder von externen Organisationen ausgereicht werden und dann der Überblick verloren geht. Und das ist bei so viel Geld eigentlich nicht hinnehmbar.
Der Spitzenverband der deutschen Kulturverbände, der Kulturrat, hält entgegen, erst durch die vielen Verbände konnte sehr passgenau gefördert werden. Die stellvertretende Geschäftsführerin des Kulturrats, Gabriele Schulz, meint,
dass gerade die Umsetzung über die Verbände, Stiftungen, Kulturfonds und Ähnliches beispielgebend ist und dass das halt auch die künftige Strategie sein sollte, die die BKM bei Förderprogrammen weiter verfolgen sollte.
Tatsächlich sorgte die Vielzahl an Einzelverbänden und Fonds, die die Gelder weitergereicht haben, dafür, dass erst beim mühsamen Zusammentragen aller Einzelförderungen Probleme des Gesamtprogramms sichtbar wurden. So haben manche Kulturorte während der Pandemie so viel staatliches Geld erhalten, dass sie trotz ausfallender Einnahmen teils deutlich höhere Gewinne als in den Vorjahren verzeichnen konnten. Außerdem sind offenbar auch große kommerzielle Konzertveranstalter wie CTS Eventim sehr stark gefördert worden. Der Konzertveranstalter und seine Tochterunternehmen haben 10 Millionen Euro an Neustadt Kulturgeldern erhalten. Für die linken Politikerin Gesine Lötsch eine falsche Prioritätensetzung des Programms.
Die besondere Probleme haben, die also besonders, ich sag mal, an der Kippe standen, die hätten im Mittelpunkt stehen müssen und halt nicht Monopolisten wie zum Beispiel Eventim.
Neben den großen privaten Nutznießern von Neustadt Kultur hat die Ausreichung der Gelder durch einzelne Kulturinstitutionen auch dafür gesorgt, dass sich manche ausgebende Institution selbst fördern konnte. So war die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mittelausgebende Institution und gleichzeitig Fördernehmerin. Auf Anfrage teilte die Stiftung aber mit, die Anträge der SPK-Einrichtungen wurden unter Ausschluss von Beschäftigten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz geprüft und bewertet. Gero Dimter, Vizepräsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, versteht den Aufruhr nicht.
Also es ist absolut nicht zutreffend, dass sich die SPK selber Anträge bewilligt hätte. Das ist natürlich ja extra so gewählt worden, damit man nicht sich selber das bewilligt. Das leuchtet ja auch jedem ein. Das betraf natürlich auch genauso andere Institutionen. Soweit sie eigene Anträge hatten, haben sie sich aus der Entscheidung rausgenommen. Das ist ja das völlig normale Vorgehen.
BKM teilt auf Anfrage mit, Neustadt Kultur habe gezeigt, wie angesichts einer fundamentalen Bedrohung eine so komplexe Aufgabe wie die bundesweite Rettung und Stabilisierung des gesamten Kulturbetriebs zu erfüllen sei.
Recherchen zur staatlichen Förderpolitik im Corona-Programm Neustart Kultur. Das war der Bericht von Markus Wolf. Und Kommentare zu dieser Recherche unseres Programms hören Sie am Ende der Sendung dann auch in unserer Kulturpresseschau. Überschriften sind doch manchmal sehr aufschlussreich und so genügt ein Blick in die Google News Suche heute, um doch sehr neugierig zu werden auf einen Künstler, dessen Namen nicht jeder kennt. Karl André, der jetzt im Alter von 88 Jahren gestorben ist, einer, Zitat, dessen Kunst man mit Füßen treten durfte und, Zitat, radikaler Minimalist unter Mordverdacht. Karl André gilt als Miterfinder der Minimal Art und damit wichtiger Ideengeber seiner Zeit. Mit der Kunstkritikerin Stefanie Blumenbecker habe ich über sein Werk und seine Biografie gesprochen. Hallo und guten Abend.
Hallo.
Kunst, die man mit Füßen treten darf, was sicher nicht auf die Qualität zu beziehen ist, sondern auf die Größe oder worauf?
Ja, also Karl André ist ein Bildhauer, kann man sagen, der Skulptur wirklich ganz radikal neu gedacht hat und damit auch wirklich eine neue Kunstrichtung aus der Taufe gehoben hat, eben die Minimal Art. Und er hat die Kunst als allererstes mal vom Sockel auf den Boden geholt und sich in der Fläche ausbreiten lassen und nicht in der Höhe. Das heißt, er hat Platten, zum Beispiel aus Metall, auf dem Boden ausgelegt. Die sind ja fast zweidimensional. Und so wird der Raum in Andrés Kunst nicht durch eine skulpturalen, durch einen räumlichen Körper definiert, sondern als Leere, als Offenheit, als Abwesenheit von etwas. Und tatsächlich haben sich sogar schon bei seiner ersten Ausstellung in Deutschland, das war 1967 in der Galerie Konrad Fischer, da haben sich die Besucher gefragt, ja, wo ist denn jetzt eigentlich die Ausstellung? Denn der Galerieboden war mit 5x20 quadratischen Stahlplatten ausgelegt. Und ja, du stehst drauf, du stehst auf der Ausstellung, das war die Antwort. Das heißt, man sieht bei Karl André oft Platten auf dem Boden ausgelegt als Quadrat oder auch als Weg in die Landschaft hinein. Und das heißt, man kann wirklich auf diesen Platten herumlaufen. Man steht dann mit den Füßen drauf.
Das klingt interessant. Erstens eben, weil man drauf stehen kann und offenbar auch drauf stehen soll. Und zweitens, weil man ja auch gar nicht richtig Abstand nehmen kann. Also man ist ja eben halt nur so groß, wie man groß ist und kann dann auch nicht auf eine Leiter steigen, um sich das von oben anzugucken. Das ist anscheinend nicht das Ziel gewesen.
Nein, das ist wirklich so, dass der Betrachter, die Betrachterin, in gewisser Weise Teil des Kunstwerkes wird. Denn es ist mitgedacht, dass man ja darauf steht, dass man herumläuft, dass man selbst die Vertikale ist, die ja diesem Werk, das auf dem Boden liegt, erst einmal fehlt. Und man verbindet sich ja dann mit dem Himmel. Also man steht mit den Füßen auf dem Kunstwerk, mit dem Himmel verbindet man sich sozusagen durch die eigene Vertikale. Karl André denkt den Betrachter mit, seine Bewegung mit. Das heißt, er bindet ein performatives Element in seine Kunst hinein. Und er macht auch etwas anders. Das war in der Zeit immer noch neu. Er schafft keine Illusion. Er bildet nichts ab, sondern er wirft eigentlich den Blick auf ein konkretes Handeln. Der Betrachter, er steht, läuft, sitzt. All das verweist ja auf den Augenblick, den ich gerade erlebe. Und dabei ist auch das Material, das Karl André verwendet, sehr wichtig. Das sind Arbeiten, die sind aus Holz oder aus Ziegeln, aus Granit oder Stahl. Teilweise sind es auch so ein bisschen seltenere Materialien wie Aluminium oder sogar Magnesium. Und teilweise auch sehr unkünstlerische Materialien. Und die sind bei ihm auch vollkommen frei von Symbolik. Die erzählen keine Geschichte. Die sind einfach da. Die sind, was sie sind. Und seine Kunst ist damit auch spröde in gewisser Weise und kühl. Aber sie ist auch sehr elegant und sie war einfach wahnsinnig modern. Das waren ja so die 60er Jahre, wo er damit rausgekommen ist. Und das war wie gemacht für diese Zeit.
Ja, es klingt sehr schlicht, sehr zurückhaltend, eher leise als laut. Hatte Karl André künstlerische Vorbilder?
Ja, natürlich, das kommt alles nicht aus dem Nichts. Ganz wichtig bei ihm ist das Element des Moduls, des modularen Arbeitens und auch der seriellen Wiederholung. Und das ist ein Konzept, das hat er bei dem Bildhauer Konstantin Brancusi kennengelernt. Der hat schon in den 30er Jahren unendliche Säulen geschaffen. Das waren Stelen, die aus seriellen Elementen konstruiert waren, die dann immer so aufeinander gesetzt wurden. Und die hießen unendlich, wenn man die theoretisch eben unendlich weiter fortführen könnte. Und das waren ganz entscheidende Impulse, auch für André. Und auch seine Plastiken haben so ein Element des Unendlichen, weil er sagt immer, wenn ich da so eine Platte aus Metall auf dem Boden liege, dann ist darüber ja der Raum und den muss ich mitdenken und den kann ich bis in die Sterne hineindenken. Und in gewisser Weise geht eben meine Skulptur dann, die verändert den Raum bis in die Sterne hinein.
Ja, wenn man die Sterne sieht, wenn man die Sterne mitdenkt, den Himmel mitdenkt, frage ich mich, wo dieser Künstler gelebt hat. Das tut man ja wahrscheinlich nicht unbedingt, wenn man in einem New Yorker Loft lebt, oder?
Ja, der hat als junger Mann tatsächlich sich sehr viel im Freien aufgehalten. Das wurde auch ganz wichtig für sein Werk. Der hat zwischen 1960 und 1964 als Bremser auf Güterzügen gearbeitet. Das heißt, er war wochenlang auf Schienenstrecken unterwegs. Und er hat zu dieser Zeit auch sehr lange Wanderungen unternommen, gemeinsam mit Robert Smithson. Das ist ein Landart-Künstler. Und er hat also über Jahre hinweg diese Erfahrung des Unterwegsseins, des Weges, der Linie in der Landschaft, auch der Bewegung auf den Gleisen gehabt. Und diese Erfahrung, dieses Laufen, des Veränderns, sich durch die Landschaft bewegen, das ist ganz wichtig für seine Kunstproduktion. Und weil er damals ja unterwegs war und kein Atelier hatte, hat er auch nur kleine Zeichnungen oder Skizzen gemacht und er hat sehr, sehr viele Gedichte geschrieben auf einer Schreibmaschine, die konnte man ja mitnehmen und hat diese Gedichte auch so mit Hilfe von Zufallstexten konstruiert. Und ganz ähnlich hat er dann später auch seine Plastiken, ich sage immer lieber Plastik als Skulptur, er hat seine Plastiken begriffen als Strukturen. Er schafft Strukturen. Er schafft nicht Formen wie einer, der so aus dem Stein was raushaut, sondern er schafft Strukturen und die erinnern nicht umsonst immer wieder mal an Wegbahnen und an diese Schienenwege.
Stefanie Blumenbecker, jetzt zum Mordverdacht. 30 Jahre lang hat kein US-amerikanisches Museum die Werke von Karl André gezeigt, wegen eines ungeklärten Todesfalls, und zwar dem seiner Frau. Was war da passiert und hat sich das dann aufgeklärt? Weil inzwischen werden seine Werke ja wieder gezeigt.
Ja, das ist vielleicht einfach so die Milde der Zeit. Das wurde nicht aufgeklärt. Also es war sehr tragisch. Seine Frau, das war die kubanische Künstlerin Anna Mendita, die ist ums Leben gekommen, die ist aus dem Fenster gestürzt nach einem Streit mit ihrem Mann, mit Karl André, aus dem 34. Stock. Und er wurde des Mordes beschuldigt. Das gab einen Gerichtsprozess, der hat sich lange hingezogen. Er wurde 1988 vom Mordvorwurf freigesprochen. Und das heißt ja, wenn das Gericht einen freispricht, dann ist damit auch die Unschuld sozusagen bewiesen. Aber der Tod von Mendita ist eben bis heute ungeklärt. Und Karl André ist immer so ein bisschen der Ruf eines O.J. Simpson of the Art World angehangen. Den ist er nicht so ganz losgeworden. Und das war auch der Grund, warum er einfach nicht mehr ausgestellt wurde. Jedenfalls nicht im großen Stil. Und erst viel später, also fast 30 Jahre später, 2015, gab es dann eine große Retrospektive für sein Werk in den USA, aber auch nur in einem kleineren Museum, das war nördlich von New York, das Dia Bacon Museum. Und danach ist diese Ausstellung gar nicht weiter durch die USA getourt, sondern durch Europa. Sie war dann in Madrid, Paris und auch in Berlin. Also ja, Amerika ist so ein bisschen hadert mit ihm bis heute noch.
Stefanie Blumenbecker über den Künstler Karl André, der jetzt im Alter von 88 Jahren gestorben ist. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Millionen Menschen in Deutschland haben ihren Kirchen infolge der Missbrauchsskandale, die 2010 ja schon bekannt wurden, den Rücken gekehrt. Übrigens mehr Protestanten als Katholiken, obwohl man die massenhaften Vorkommen doch auch mit den herrschenden Hierarchien und dem Zölibat in der katholischen Kirche in Verbindung brachte. Aber sexualisierte Gewalt und Missbrauch gibt es auch in der evangelischen Kirche, wie aus der jüngsten Studie hervorgeht, die heute veröffentlicht wurde. Belegt sind mehrere tausend Fälle. Nach Aussagen des Studienleiters ist das aber erst die Spitze des Eisbergs. Es ist noch viel zu tun, meint Christiane Röther in seinem Kommentar. Aber gut, dass hier Forschende und Betroffene so lange durchgehalten haben.
Jahrelang hat die evangelische Kirche es verschleppt, dass sexueller Missbrauch in ihren Reihen systematisch aufgearbeitet wird. Und jetzt, wo die groß angelegte Studie endlich da ist, zeigt sich, manche Kirchenverantwortlichen wollen diese Aufarbeitung offenbar noch immer nicht und haben sie erschwert. So verspielt die Kirche nicht nur den letzten Rest an Vertrauen, sie zeigt auch einmal mehr, die Täterinstitution kann nicht gegen sich selbst ermitteln. Hier ist die Politik gefragt und die Polizei und die Staatsanwaltschaft. Trotzdem ist es gut, dass es diese Studie jetzt gibt. Denn die evangelische Kirche kann jetzt nicht mehr mit dem Finger auf andere zeigen und sich hinter der katholischen Kirche verstecken. Alle haben es jetzt schwarz auf weiß. Auch in der evangelischen Kirche gibt es seit 1946 mindestens 1200 mutmaßliche Missbrauchstäter und mehr als 2200 Betroffene. Und das sei, so die Forschenden, nur die Spitze der Spitze des Eisbergs. Einigen dieser Betroffenen ist es zu verdanken, dass die Aufarbeitung jetzt endlich in Gang kommt. Dafür wurden viele von ihnen in der Kirche ausgegrenzt, heißt es in der Studie. Ihnen wurde immer nur so lange Gehör geschenkt, wie es der Kirche oder konkreten Personen nicht schadete. Stattdessen hieß es, die Betroffenen sollten den Tätern doch endlich vergeben. Und wer das partout nicht wollte, der hatte es fortan schwer. Also Täter-Opfer-Umkehr und ein bizarrer evangelischer Vergebungsfetisch statt echter Empathie. Wie in der katholischen Kirche ist offenbar auch in der evangelischen vielen der Schutz der Institution wichtiger, als Betroffenen zu helfen und Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Gut, dass die Betroffenen diesen langen Kampf gegen die Kirche durchgehalten haben. Die Studie ist ihr Verdienst. Und sie ist Verdienst der WissenschaftlerInnen, die im Auftrag der Kirche 3 Jahre lang recherchiert haben, während die Kirche ihnen die allermeisten Personalakten vorenthielt. Das sei anders vereinbart gewesen, beklagen die Forschenden. Und selbst wenn nicht, die evangelische Kirche hätte einen Weg finden müssen, ihre Personalakten offenzulegen. Dann wäre die Studie viel aussagekräftiger. Es ist peinlich, dass die EKD-Ratsvorsitzende Fers sich in der Aktenfrage hinter Föderalismus und Bürokratie versteckt. Und es ist entlarvend, denn die Verantwortung beiseite schieben und Ausreden suchen und finden, warum Aufarbeitung nicht möglich sei. Laut der Studie ist das ein altbekanntes Muster im evangelischen Umgang mit Missbrauchsfällen. Auch diese Kirche muss sich grundlegend ändern. Doch es scheint nicht so, als hätten das alle schon begriffen. Die Kirchenmitglieder können daraus ihre Konsequenzen ziehen. Und der Staat muss das endlich auch tun. Er muss die Kirchen durchleuchten, damit die ganze Wahrheit ans Licht kommt, um sexuellen Missbrauch in Zukunft so gut es geht zu verhindern.
Der Kommentar von Christian Röther zur Studie über sexuellen Missbrauch in der evangelischen Kirche.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Bettina Ritter.
Der große Kunstpreis der Berliner Akademie der Künste geht in diesem Jahr an Simon Fatal. Wie die ADK mitteilte, ist der Preis mit 15.000 Euro dotiert. Fatal zeichne ein tiefgreifender Humanismus aus, ein dringender Aufruf, sich mit der Gegenwart vermittels der Geschichte zu befassen und mit der Geschichte vermittels der Gegenwart zu befassen, sagte Fotograf Wolfgang Tillmanns als Mitglied der Jury. Simon Fatal, die vor allem Skulpturen aus Keramik herstellt, wurde 1942 in Damaskus geboren. Sie lebte zwischenzeitlich unter anderem im Libanon und arbeitet nun in Paris. Der Preis wird ihr am 18. März verliehen. Neue Chefdirigentin beim WDR-Symphonieorchester wird Marie Jacquot. Das teilte der Kölner Sender mit. Jacquots Vertrag beginnt ab der Spielzeit 2026/27. Die 1990 geborene Französin folgt damit auf Christian Macellaro. Zurzeit ist Jacquot erste Gastdirigentin der Wiener Symphoniker und designierte Chefdirigentin in Kopenhagen. Über das letzte gemeinsame Projekt mit dem WDR-Symphonieorchester sagte der Orchestervorstand, Marie Jacquot habe das Orchester vom ersten Augenblick mitgerissen. Sympathisch, auf Augenhöhe und absolut überzeugend. Die Zusammenarbeit ist zunächst auf 4 Jahre angelegt. Britische Museen wollen geraubte Kunstgegenstände als Leihgabe zurück nach Ghana schicken. Für 3 Jahre geben das British Museum und das Victoria and Albert Museum in London die 32 Gegenstände in ihr Herkunftsland. Dort sollen sie erstmals seit 150 Jahren wieder zu sehen sein, teilten die Museen mit. Ein großer Teil sei während der Ashanti-Kriege im 19. Jahrhundert erbeutet worden und untrennbar mit der britischen Kolonialgeschichte in Westafrika verbunden. In Großbritannien ist es einigen Institutionen verboten, Gegenstände aus ihren Sammlungen dauerhaft wegzugeben. Mit Leihgaben können Museen die Regelung umgehen. Der österreichische Kunstbuchverleger Christian Brandstätter ist tot. Er sei nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 80 Jahren gestorben, teilte der Verlag Brandstätter mit. Sein 1982 gegründetes Unternehmen ist mit kulturgeschichtlichen Büchern zu Wien um 1900 bekannt geworden, darunter Standardwerke über Gustav Klimt und Egon Schiele. Nach der Jahrtausendwende gründete Christian Brandstätter zusammen mit seinem Sohn Nikolaus Brandstätter Images, Österreichs größtes privates Bildarchiv. Nikolaus Brandstätter führt den Verlag seit 2011.
Wer ein Menschenleben rettet, rettet eine ganze Welt, heißt es in der Mischna, einer der wichtigsten antiken Schriften des Judentums. Diese Weltenretter gab es ja auch während des Holocaust, zum Beispiel Menschen, die Juden und Jüdinnen versteckt haben. Die Erinnerungsstätte Yad Vashem bezeichnet sie als Gerechte unter den Völkern. Über 28.000 Menschen weltweit wurden mit diesem Titel geehrt. Viele von ihnen stammen oder stammten aus Osteuropa, denn die meisten, die sind natürlich bereits verstorben. Die zwei FotografInnen Lydia Bergida und Marco Limbach haben noch lebende Lebensretter aufgesucht. Ihre Porträtfotos, die sind jetzt im Willy-Brandt-Haus in Berlin ausgestellt, gerade in diesen unruhigen Zeiten. Eine besondere Ehrwürdigung stiller Helden und Heldinnen. Lydia Bergida, guten Abend.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Wie und wo haben Sie diese Menschen gefunden, die vor über 80 Jahren jemanden versteckt haben?
Also wir haben die hauptsächlich in Polen gefunden, weil dort einfach auch noch die allermeisten leben. In der Ukraine gibt es noch einige und ansonsten verstreut über die Welt immer nur vereinzelte Menschen. Und der Kontakt entstand erstmal über Anfrage bei Yad Vashem, beim Institut. Und da wurde aber nicht wirklich klar, ob diese Menschen überhaupt noch leben, weil dann immer die Geretteten oder die Familienangehörigen das auch wieder mitteilen müssen. Aber wir hatten das Glück, dass wir den Oberrabbiner von Polen, den Michael Schudrich, zu ihm Kontakt hatten. Und er hat eine Gruppe von Volontären in der jüdischen Gemeinde in Warschau, die mit den Rettern in Kontakt steht. Und dann sind wir in Kontakt gekommen mit unserer guten Seele des Projekts, die Frau Borg, die eine Nachfahrin ist. Ihre Großeltern haben selber Juden und Jüdinnen gerettet. Und so sind wir ein ganzes Stück weitergekommen.
Das heißt, das waren Menschen, die Sie besucht haben, die doch wahrscheinlich so um die 100 Jahre alt waren, oder?
Ja, also auf jeden Fall 90 aufwärts, 92 aufwärts. Die älteste ist 101 Jahre, wird jetzt im April 102. Und wir haben die zu Hause besucht, weil es uns einfach wichtig war, dass wir sie in ihrem Umfeld sehen und kennenlernen können und dass wir mit denen in einem schönen interaktiven Kontakt kommen. Das sieht man eigentlich auch an den Bildern. Das ist ja natürliche Szenen sind sozusagen, weil wir teilweise da an der Kaffeetafel saßen, die uns immer ganz gastfreundlich empfangen haben und wir fotografiert haben, gesprochen haben, mit ihnen ihre Lebensgeschichten gehört haben. Und das auch kombiniert haben mit Fotografien von Objekten, die ihnen wichtig sind und ihr häusliches Umfeld sozusagen.
Ist denn diese Geschichte des Versteckens diesen Menschen heute noch wichtig? Ich meine, immerhin etwas, was eben ja so viele Jahrzehnte zurückliegt.
Ja, die Geschichte ist auf jeden Fall wichtig und wir hatten auch das Glück, dass wir teilweise bis zu 4 Generationen fotografieren konnten, also auch ihre Kinder, Enkel und in einem Fall Urenkelin. Und man merkt einfach, dass die Geschichte in den Familien auch ziemlich präsent ist, zu unterschiedlichen Zeitpunkten zwar überhaupt bekannt geworden ist oder wieder präsent geworden ist, die Narrative der Geschichte, aber dass es ganz viel mit Werten zu tun hat, die in der Familie tradiert sind. Und dass die Menschen teilweise stolz darauf sind, dass sie ausgezeichnet wurden von Yad Vashem, aber dass sie teilweise auch sagen, das war doch was ganz Natürliches, was ganz Menschliches und Normales, was wir getan haben. Also auch eine sehr große Bescheidenheit damit verbunden ist und eine große Demut. Also die Bedeutung ist auf jeden Fall für sie sehr, sehr präsent, gerade auch in Bezug auf das aktuelle Zeitgeschehen. Und das war auch für uns ein Anlass, überhaupt dieses Projekt zu machen, dass wir eine Verbindung schaffen wollten zwischen der Lebenserfahrung und der Lebensgeschichte der Gerechten und dem, was gerade aktuell passiert. Und wir haben uns einfach gefragt, wie sehen diese Menschen das? Was möchten sie gerne als Botschaft an die jetzige und die nächste Generation weitergeben? Und man hat bei den Menschen auch wirklich gemerkt, dass es teilweise so empfunden wird, dass es die letzte oder eine der letzten Möglichkeiten ist, überhaupt noch mit dieser Message und dieser Stimme wahrgenommen und gewürdigt werden zu können.
Und was ist die Message? Einfach tun, einfach handeln?
Ja, also eigentlich ist die Message relativ einfach formuliert von den meisten. Sei menschlich, sei ein Mensch, tue das Richtige. Es ist ein ganz fester moralischer Kompass damit verbunden und eine Aussage wie tue das, was du für richtig hältst, sei du selbst, damit du dir später auch selber in die Augen schauen kannst.
Jetzt haben Sie 17 dieser Überlebenden und Lebensretter getroffen, kennengelernt, saßen mit ihnen bei Kaffee und Kuchen, wie Sie es gerade eben ja schon beschrieben haben. Da ist natürlich jede Geschichte und jede Biografie ganz anders. Aber vielleicht erzählen Sie mal ein Beispiel, das Sie besonders beeindruckt hat. Wahrscheinlich sind Sie alle beeindruckend.
Die Menschen, die wir porträtiert haben, waren ja damals Kinder bzw. Jugendliche, also so ab 10, 11 Jahren aufwärts, die haben wirklich einen eigenen Beitrag geleistet. Also in dem Beispiel, das ich schildern möchte, ist ein 9-jähriges Mädchen gewesen, das zu Hause war mit ihrer Mutter und die Juden und Jüdinnen waren unter einer Bodenluke versteckt in dem Wohnzimmer. Darüber stand ein Sofa und sie war in diesem Zimmer und hat gemerkt, dass die Gestapo kommt. Also es waren ungefähr 5 Personen, die kamen und 3 von denen sind ins Haus rein und haben die Räume durchsucht. Und sie war so geistesgegenwärtig und blitzschnell, dieses Kind, dass sie die Juden gewarnt hat, dass sie sich schnell verstecken sollen. Die sind dann in diese Bodenluke rein, aber es gab einfach nicht genug Zeit, die zu schließen. Dann hat sie gerade noch geschafft, das Sofa drüber zu schieben, hat sich draufgesetzt und hat so getan, als würde sie Kartoffeln schälen, die dann von der Hausarbeit sozusagen dort standen. Und das Gewehr war auf sie gerichtet. Und diese Geistesgegenwärtigkeit und dieser menschliche Akt, sofort zu reagieren von so einem jungen Kind, das einfach tut und handelt, das war unglaublich beeindruckend zu hören.
Mhm. Frau Bergida, war es hilfreich, dass Sie zu zweit unterwegs waren? Oder warum haben Sie dieses Projekt überhaupt zu zweit unternommen?
Ja, also Marco Limberg und ich, wir haben uns dafür zusammengeschlossen, weil wir in kurzer Zeit versuchen mussten, die Menschen zu treffen, weil es einfach, ja, die Zeit rennt und wir nicht wussten, ja, wie viel Zeit uns noch bleibt, wie lange die gesund genug sind, die wir getroffen haben, um die, ja, porträtieren zu können. Wir arbeiten sehr, sehr gut und gerne zusammen und haben dann das gemeinsam gemacht. Und es war auch teilweise so, dass wir sehr kurze Zeit hatten, um die Personen zu fotografieren. Und es da unheimlich praktisch war, weil wir teilweise mit ihnen gleichzeitig gesprochen haben, fotografiert haben. Und es einfach wirklich sehr, sehr hilfreich war, zu zweit zu sein. Mhm.
Diese Bilder erzählen diese Geschichten ja nicht aus sich heraus. Es gibt in der Ausstellung ausführliche Bildunterschriften mit den Schilderungen, wahrscheinlich wie Sie sie eben mir berichtet haben, mit den Geschichten zu den Bildern.
Ja, es gibt zum einen direkte Zitate von den Gerechten, die wir sehr aussagekräftig fanden und wo unser Wunsch wäre, dass der Betrachter, die Betrachterin in ein Zwiegespräch, in einen Dialog treten kann mit den Personen auf den Bildern und dass die Zitate einen da auch so ein bisschen einführen. Und dazu gibt es Tafeln, wo ein Teil der Lebensgeschichte in Auszügen drauf ist. Wir haben dann einen QR-Code gemacht und verlinkt zur offiziellen Seite von Yad Vashem, wo mehr Informationen sind, oder von dem Polin-Holocaust-Museum in Polen. Und so ist es eine Kombination aus hauptsächlich Bildern, aber auch Textausschnitten.
Die Fotografin Lydia Bergida über ihre Bilder der letzten Gerechten unter den Völkern. Die Fotografien sind bis zum 7. April im Willy-Brandt-Haus in Berlin zu sehen. Vielen Dank, Frau Bergida, und viel Erfolg.
Ich danke Ihnen und es freut uns sehr, wenn auch viele junge Menschen in die Ausstellung kommen, weil wir uns sehr freuen würden und die Gerechten auch, dass dies ganz viel zukünftige Generationen und jetzige erreicht.
Josephine Baker war eine schillernde Figur in ihren wilden, in ihrer wilden Ungreifbarkeit, auch für die Denker ihrer Zeit, vor allem der 20er Jahre. Faszinierend, irritierend, rätselhaft und natürlich sexy. Die Nacktauftritte der schwarzen Tänzerin auch in Berlin gingen in die Geschichte ein. Es dauerte dann aber doch viele Jahrzehnte, bis Josephine Bakers Biografie in ihrer ganzen Vielfalt und Fülle historisch aufgearbeitet wurde. Sie war ja während des Zweiten Weltkriegs in der französischen Résistance, schmuggelte Nachrichten und flog als Pilotin für die Luftwaffe. Als späte Ehre wurden im Januar 2021 die sterblichen Überreste Bakers ins Pariser Pantheon überführt. Jetzt erinnert eine Ausstellung in der Neuen Nationalgalerie in Berlin an beide Seiten der Künstlerin, den Superstar und die Heldin. Simone Reber hat diese Ausstellung für Fazit angesehen.
Der Pariser Feuerwehrmann hat den ganzen Abend die Varieté-Aufführung in den Folies Bergère bewacht. Nach ein paar Bier zum Feierabend stellt er sich alle Menschen als nackte Frauen vor. Als er die Treppe zur Metro hinabsteigt, sitzt dort eine Vagabundin. In seiner Fantasie legt sie den Mantel ab und wirbelt halbnackt über den Bahnsteig. Der Stummfilm von 1928 ist jetzt in der dichten Sonderausstellung der Neuen Nationalgalerie zum Werk von Josephine Baker zu sehen und zeigt deutlich ihre Ausbildung im amerikanischen Varieté. Für die afroamerikanische Künstlerin Candice Williams, die zum kuratorischen Team gehört, ist das Besondere an den Auftritten von Josephine Baker diese Verbindung von Varieté und Glamour.
She's coming out of Penny Theater.
Sie kommt aus dem Penny Theater, geht dann zum Kabarett und von dort auf die großen Bühnen. Insofern ist sie für mich eine Autorin, weil sie die ganze Choreografie arrangiert hat, weil sie ihre Kostüme entworfen hat. Das Besondere an ihr ist sie selbst.
So in a way her specialness is her.
Die Tänzerin war 22 Jahre alt, als sie in dem Film auftrat und hatte eine harte Lehrzeit hinter sich. Sie kam 1906 in St. Louis auf die Welt. Ihre Mutter war Wäscherin, ihr Vater Schlagzeuger. Mit 11 Jahren wurde sie Zeugin der Pogrome gegen die afroamerikanische Bevölkerung in East St. Louis, als ein weißer Mob tagelang ungehindert von der Polizei durch die Straßen zog, brandschatzte und lynchte. Aufmerksam macht aber noch eine andere Episode. Mit 13 Jahren wurde Josephine Baker von ihrer Mutter mit einem sehr viel älteren Mann verheiratet. Später hat sie nie über diese Zeit gesprochen. Aber sie hat ihr sexualisiertes Image immer wieder ironisch gebrochen.
Sie ist einerseits diese hypererotische Sirene. Dann ist sie wieder sehr albern, sehr tollpatschig. Sie benutzt komische Ausdrucksmittel und mischt sie mit erotischen Formen.
Nach Berlin kam Josephine Baker 1926 als Tänzerin der Revue Nègre und wurde von der Künstlerszene der Weimarer Republik mit offenen Armen empfangen. Die Ausstellung schöpft aus den Archiven der staatlichen Museen. Kaum eine Fotografin oder ein Fotograf, der Josephine Baker nicht porträtiert hat. Selbst das Tagebuch von Harry Graf Kessler liegt im Original in einer Vitrine. Dort beschreibt der Kunstmäzen in ziselierter Handschrift eine Party bei dem Schriftsteller Gustav Karl Vollmöller. Die Männer im Smoking, die Frauen fast nackt, auch Josephine Baker. Nacktheit, so Candice Williams, hatte in den Vereinigten Staaten eine andere Bedeutung als in Europa.
Die übertriebene Sexualisierung von schwarzen Frauen entstand aus dem kolonialen Trauma, dem kolonialen Missbrauch. Und das machte es für eine schwarze Frau damals noch gefährlicher, nackt aufzutreten.
Nur wenige Jahre später wäre Josephine Baker in Berlin von den Nazis verfolgt worden. Aber da war ihre Heimat schon Frankreich. In der Ausstellung sind Ausschnitte aus zwei Spielfilmen zu sehen. Als Zouzou tritt sie neben dem Herzensbrecher Jean Gabin auf. Als Prinzessin Tam Tam spielt sie eine junge Frau aus Tunesien, die von einem Schriftsteller nach Paris mitgenommen wird. Ein schöner Vogel im goldenen Käfig, krank vor Heimweh. »1937 nimmt Josephine Baker die französische Staatsbürgerschaft an. Im Zweiten Weltkrieg schmuggelt sie zwischen den Blättern ihrer Partituren Dokumente für die Résistance und fliegt als Pilotin Verwundete. Fast 20 Jahre später tritt sie in ihrer alten Uniform in Washington auf, alle Orden an der Brust.« Eingeladen von Martin Luther King.
You are a united people. At last.
Ihr seid jetzt endlich ein vereintes Volk, sagt sie da, fast 60-jährig, aber mit junger Stimme. Das große Foto vom Marsch auf Washington hängt im Zentrum des Ausstellungsraums, gegenüber eine filigrane Drahtskulptur des amerikanischen Bildhauers Alexander Calder. Im Schatten des Scheinwerferlichts wirkt der vibrierende Körper der Tänzerin ganz zart. Die Ausstellung zeigt beides, die Schutzlosigkeit der Künstlerin, die sich ganz an den Rand der Provokation begeben hat, und die furchtlose Heldin.
Icon in Motion, die Ausstellung über Josephine Baker, ist bis zum 28. April in der Neuen Nationalgalerie in Berlin zu sehen, und wir werden am Montag in unserem Kulturmagazin Kompressor nochmal auf einen besonderen Aspekt, nämlich den des Black Feminism, eingehen. Und jetzt die Kulturpresseschau hier bei Fazit. Hans von Truter hat die Feuilletons von morgen gelesen, auch dort ein Fokus auf die Recherchen zur sogenannten Kulturmilliarde.
Künstler sind gefährlich, titelt die FAZ. Die Grundthese aller Zensur ist hier allerdings nur die Bande, über die auf das eigentliche Thema gespielt wird. Die Deutschlandfunk-Kulturrecherche zum Verbleib der Corona-Milliarden aus Monika Grütters Neustart-Kulturprogramm. Claudius Seidel fasst es so zusammen. Wer einem völlig ahnungslosen Fremden, also zum Beispiel einem Amerikaner, das Wesen der deutschen Subventionskultur erklären wollte, der schaffte das jetzt, da der Deutschlandfunk seine Recherchen zum Verbleib der Corona-Hilfen aus dem Kulturstaatsministerium veröffentlicht hat, mit nur zwei Sätzen. Es ist deutsche Subventionskultur, wenn die mächtige und reiche Stiftung Preußischer Kulturbesitz einen Antrag auf Corona-Hilfen einreicht – und wenn es Mitglieder dieser Stiftung sind, die diesen Antrag dann selbst bearbeiten. Das ist natürlich weder das einzige Ergebnis der Recherche, noch der einzige Punkt, den Claudius Seidel hervorhebt. Aber es gibt eine Richtung vor, dass es nämlich mehr um Institutionen und Vereine ging, um die sogenannte kulturelle Infrastruktur also, und weniger um die Malerinnen oder Musiker, denen die Politik eine große soziale Resilienz zutraute, sie würden in ihren Dachstuben ein paar Monate der Armut schon überstehen. Dass einer einfach Trompete spielen und dafür Eintritt nehmen oder Bilder malen und die dann in seiner Galerie präsentieren wollte, sei für das Ministeriumsprogramm nicht innovativ genug gewesen. Und da zitiert Claudius Seidel Sascha Lobo, der in seiner Kolumne für Spiegel Online vermutete, dass in Deutschland die Angestellten an der Herrschaft seien, weshalb der freie Künstler hier nicht als gefährdet, sondern als gefährlich wahrgenommen werde. Unter dem Titel Neustart Kontostand geht in der Süddeutschen Jörg Henschel der Sache nach und befindet, eine wirkliche Problemanalyse führt tiefer als zur leichtfertigen Vergabe von Förderung. Für ihn sind die Corona-Hilfen nur ein weiteres Beispiel von staatlicher Kulturförderung, in der Förderer und Geförderte viel zu eng verwoben sind, in der das Geld reichlich fließt, ohne dass man immer genau wüsste, wohin. Daneben, fragt Julian Niederrümelin, sind wir noch zu retten und meint unsere Demokratie. Extremisten müssen bekämpft werden, befindet er, und zwar durch einen starken Staat. Die Aufforderung, nun müssten die demokratischen Parteien ihre Grundkonflikte beilegen und zusammenstehen, um die Gefahr von rechts zu bannen, ist seiner Meinung nach von einer erschütternden politischen Naivität. Es sei vielmehr gerade das Verwischen der Unterschiede, die Homogenisierung der politischen Stellungnahmen in den seriösen Leitmedien, Zeitungen und öffentlich-rechtlicher Rundfunk, bei einer immer stärker ausfransenden Diskurslage in den sozialen Medien mit Ausgriffen nach weit links und weit rechts außen, dass die Demokratie gefährde. Auf der folgenden Süddeutsche Seite diskutieren die Soziologen Hartmut Rosa und Steffen Mau im Doppelinterview. Frage: Kippt diese Demokratie? Die Taz würdigt eine Wanderausstellung Früher Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Einen Unterschied zu Weimar sieht Kurator Thomas Altmaier heute darin, dass jetzt auch Leute aus der Mitte der Gesellschaft aufstehen und sagen, wir müssen uns zeigen. Auf die Frage, wann der frühe Widerstand damals begonnen habe, antwortet er, von politischem Widerstand im engeren Sinne könne man erst nach der Machtübergabe 1933 sprechen. Als habe er das schon gelesen, beendet Julian Niederrümelin seinen Beitrag mit einem Zitat von Erich Kästner. Die Ereignisse von 1933 bis 1945 hätten spätestens bis 1928 bekämpft werden müssen. Später war es zu spät. Man darf nicht warten, bis der Freiheitskampf Landesverrat genannt wird. Man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine geworden ist. Man muss den rollenden Schneeball zertreten. Die Lawine hält keiner mehr auf.
Wehret dem Schneefall. Das war die Kulturpresseschau von Hans von Trotha. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und Ihnen eine gute Nacht.